Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Und dazu begrüßt sie Gisela Steinhauer. Gestern war Black Friday, auf gut Deutsch Rabattschlacht, und wieder kamen in Millionen Haushalte ein paar Sachen mehr. Kleider, Küchenkram, Möbel, Computer, Tablets, Fernseher, alles schön billig und vieles davon völlig überflüssig. Sagen zumindest diejenigen, die auf Minimalismus setzen und deren Zahl wächst. Aber ist weniger wirklich mehr? Was bringt so eine Einkaufsdiät und was bedeutet es überhaupt, minimalistisch zu leben? Darüber möchte ich heute am Kauf-Nix-Tag mit Ihnen reden, unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 22 54 22 54. Und natürlich möchte ich das auch mit unseren Gästen tun. Lina Jachmann, Autorin des Buches Einfach Leben, und Professor Dominik Inste, Wirtschaftsethiker am Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. Herzlich willkommen, Sie beide, bei Deutschlandfunk Kultur.
Hallo.
Guten Morgen.
Frau Jachmann, der heutige Kauf-Nix-Tag ist ja ein Gegenentwurf zum gestrigen Schnäppchen-Shopping und den Minimalisten wie Ihnen naturgemäß sympathischer. Aber Kauf-Nix ist ja nicht das, was Sie möchten, oder?
Genau, also nicht unbedingt. Es geht ja nicht darum, gar nichts mehr zu kaufen. Also wir alle brauchen ja auch Dinge, Lebensmittel, Kleidung und so weiter. Mein Verständnis geht einfach dahin, sich damit auseinanderzusetzen, was man kauft, wie viel man kauft, wo das produziert wurde, was die Geschichte hinter dem Produkt ist, und da einfach ein Bewusstsein dafür zu schaffen.
Wie setzen Sie das um? Wie leben Sie Minimalismus?
Genau, also das habe ich ja eben ganz kurz schon angerissen. Es geht eben darum, nochmal einen Moment innezuhalten, bevor man einfach losgeht und kauft, und einmal zu schauen, brauche ich das Produkt wirklich? Bereichert es mein Leben? Oder ist es vielleicht überflüssig? Habe ich so etwas Ähnliches schon? Oder kann ich die Dinge vielleicht auch anders besorgen, zum Beispiel durch Tauschen oder zum Beispiel gebraucht besorgen, also Secondhand? Ja, genau, einfach nochmal eine Sekunde drüber nachdenken, bevor man da impulsiv losläuft und im Zweifelsfall etwas kauft, was nicht so die gute Wahl war.
Sie tragen jetzt einen schwarzen Pullover und eine schwarze Hose und ich glaube, ich kann nicht unter den Tisch gucken, schwarze Schuhe auch. Secondhand oder geliehen oder getauscht?
Teils, teils. Also ich habe im Freundeskreis etwas etabliert, und zwar machen wir öfter Klamottentauschpartys. Das ist richtig cool. Da lade ich Freunde zu mir nach Hause ein und jeder bringt die Sachen mit, die noch völlig gut sind, aber einfach nicht mehr so geliebt werden, nicht mehr so oft getragen werden. Also jeder kennt das ja, dass sich so ein paar Schrankleichen ansammeln. Also statistisch gesehen ist es auch so, dass man nur 15% des Kleiderschranks aktiv trägt und nutzt. Also man kann das eigentlich ganz gut darüber reflektieren, wenn man sich mal anschaut, was sich so auf dem Wäscheständer befindet. Das sind eben die Sachen, die wirklich so in Heavy Rotation laufen, und alle anderen Sachen tristen ja oft so ein bisschen trauriges Dasein im Schrank. Und da machen wir das eben so, dass wir uns treffen und die Teile dann untereinander austauschen. Und das, was keiner mehr haben möchte, wird gespendet.
Sieht nett aus, was Sie getauscht haben.
Dankeschön.
Haben Sie gut gemacht. Wovon haben Sie sich denn sonst so getrennt? Also weniger Kleider? Wie sieht es aus mit Möbeln zum Beispiel bei Ihnen?
Genau, also ich bin eigentlich so einmal komplett, wie ich es auch in meinem Buch skizziere, so durch alle Lebensbereiche gegangen. Und ich empfehle auch immer, mich fragen oft Leute so, wo kann man anfangen? Und ich empfehle oft, entweder den Kleiderschrank zum Anfang zu benutzen oder eben den Badezimmerschrank, weil das so ein bisschen abgeschlossene Projekte sind, die man auch so an einem verregneten Sonntag mal ganz gut angehen kann. Und besonders im Badezimmerschrank war das bei mir schon drastisch, weil ich gemerkt habe, dass ganz viele konventionelle Produkte, zum Beispiel Mikroplastik oder andere Stoffe, enthalten, die weder für mich noch für die Umwelt gut sind.
In den Kosmetika.
Genau. Mhm. Und da habe ich wirklich viel ausgemistet und umgestellt. Zum Beispiel, also es sind so ganz einfache Sachen, von einem Duschgel in einer Plastikflasche auf ein festes Stück Seife. Und auch im Shampoo-Bereich bin ich jetzt auf ein festes Shampoo umgestiegen, bin damit super happy, und es verursacht keinen Müll und eben auch kein Abwasserproblem.
Also festes Shampoo heißt nachfüllen, immer wieder nachfüllen.
Nee, festes Shampoo ist tatsächlich eine Shampoo-Bar, also wie ein Seifenstück. Und dann kann man einfach das über die Haare reiben und aufschäumen und dann ausspülen. Also ich habe beim Shampoo echt viel ausprobiert. Ich habe zum Beispiel auch Roggenmehl-Shampoo probiert. Da nimmt man einfach so 2-3 Löffel Roggenmehl, mischt das mit Wasser an. Das wird dann so ein bisschen gelartige Konsistenz und kann damit die Haare waschen. Ist eben ganz toll für die Umwelt. Und viele Leute kriegen auch unglaublich tolle, seidige, schöne Haare damit. Ich habe es 4 Wochen ausprobiert. Ich wollte wirklich durchhalten. Bei mir hat es nicht nicht gut funktioniert. Jetzt nehme ich eben aus dem Unverpacktladen ein Stück festes Shampoo und fahre damit super.
Bei Ihnen war es eher Modell Vogelscheuche.
Das war ein bisschen Modell Vogelscheuche und vor allen Dingen, ich weiß nicht warum, irgendwie ließ sich das nicht so gut auswaschen und das führte dann dazu, dass so am Tag immer noch so ein bisschen Roggenmehl aus meinen Haaren rieselte und so nach Schuppenalarm aussah. Deswegen bin ich davon wieder abgekommen. Aber ja, das ist eben auch so ein Prozess. Jeder muss ausprobieren, was funktioniert für ihn. Und, ja, genau.
Was gewinnen Sie denn dadurch, dass Sie weniger konsumieren an mehr? Also haben Sie mehr Zeit plötzlich? Oder?
Genau. Also es ist ein Zugewinn auf sehr vielen Ebenen. Es ist mehr Zeit, auch mehr Geld und auch ein Stück weit mehr Freiheit, weil natürlich auch der Konsum finanziert werden muss. Und ich rate auch Leuten immer drüber nachzudenken, mal in Stunden auszurechnen, was für einen Stundenlohn sie eigentlich gerade bezahlen, wenn sie etwas Neues kaufen. Und das ist einfach ein Freiraum, der sich da schafft, wenn man darüber reflektiert, wie wenig materielle Bedürfnisse eigentlich wirklich nötig sind. Mhm. So, wie viel braucht man wirklich zum Glücklichsein? Und wenn man es runterbricht, dann ist das eigentlich gar nicht so viel, was man da braucht.
Reflektieren, Herr Inste, ist natürlich der Job des Wirtschaftsethikers. Gruselt es Sie eigentlich, wenn so wie gestern am Black Friday die Menschen die Läden stürmen?
Es gibt ja, oder ist die Frage, von welcher Norm aus man das dann bewertet. Und ich würde mich nicht dazu berufen fühlen, irgendwie zu bewerten, was Menschen tun, in dem Sinne, dass ich sage, das ist gut oder schlecht, sondern sie tun das, weil sie bestimmte Bedürfnisse, Präferenzen haben, weil sie offensichtlich daran Spaß haben, die Rabatte nutzen zu können. Und da kann man manchmal kritisch drauf schauen, gerade wenn man sieht, dass viele Dinge, wie schon eingangs besprochen, gekauft wurden, die man vielleicht dann nicht braucht. Insofern ist der Tipp, nochmal zu überlegen, welcher Rabatt ist tatsächlich ein Rabatt oder auch welches Produkt brauche ich wirklich, sehr sinnvoll. Allerdings würde ich auch immer ein Stück weit vorsichtig sein, das pauschal dann zu verurteilen, weil viele Menschen haben nicht den Luxus, sich tatsächlich weniger leisten zu können, wenn man so formulieren möchte. Man muss sich Minimalismus ein Stück weit ja auch leisten können im Sinne von, dass man reflektieren muss, dass man überlegen muss, dass man entsprechend mehr Zeit hat, Konsumentscheidungen abzuwägen. Und oft passiert es, gerade wenn man im Zeitstress ist, wenn man vielleicht 2, 3 Kinder hat, eben dann automatisch. Und dann fällt es deutlich schwieriger oder schwerer, dann nochmal innezuhalten und, ich sage mal, zum langsamen Denken zu kommen und nicht einfach nur schnell zu handeln. Insofern ist das nicht so einfach.
Wenn ich es mir leisten kann und ich habe dann trotzdem das für 5 Euro 5 T-Shirts geschossen und den super Schnapp gemacht, dann kann ich mich natürlich darüber freuen, ist ja klar. Aber sollte sich dann, wenn ich es mir leisten kann, auch ein kleines bisschen so ein schlechtes Gewissen da reinmischen?
Also ich forsche seit 20, 25 Jahren zum moralischen Verhalten von Menschen und typischerweise führt ein schlechtes Gewissen meist nicht dazu, dass die Menschen sich anders verhalten, weil man findet gute Gründe, warum es dann doch in Ordnung ist, weil es die Entscheidung doch irgendwie gepasst hat. Mir wäre wichtiger, wirklich in dieses Reflektieren hineinzukommen und zu überlegen, brauche ich das? Das ist tatsächlich, was ja auch schon angesprochen wurde, diese T-Shirts. Und zum anderen nochmal zu hinterfragen, warum fühle ich mich denn besser, wenn ich 5 T-Shirts für 5 Euro gekauft habe und nicht wirklich das eine passende T-Shirt. Und das setzt allerdings wirklich eher auch einen längerfristigen Prozess voraus. Da kann man nicht mit irgendwelchen Kaufnix-Tagen oder vielleicht auch einem Veggie-Day oder anderem versuchen, die Menschen dahin zu bringen, was wir meinen, was das Richtige wäre, sondern da gehört sicherlich sehr viel auch in die Schulen, um dort den jungen Menschen vielleicht ein Stück weit zu vermitteln, was es bedeutet, wenn das T-Shirt 1 Euro kostet und dass man dann eben nicht sich freut, ein Schnäppchen gemacht zu haben, sondern eben weiß, wie in der Lieferkette, wie in den Ländern, wo es produziert wurde, die Kinder darunter gelitten haben.
Wir haben ja heute die Zeit, das zu vertiefen und wirklich mal darüber nachzudenken, was bringt es mir, 5 T-Shirts für 5 Euro zu kaufen? Warum ist das so? Also warum möchten wir immer mehr haben? Liegt das einfach in unserem Wesen?
Also Evolutionspsychologen würden sagen, wir laufen mit dem Gehirn eines Neandertalers durch die modernen Zeiten. Und wenn man das ein bisschen wahrnimmt und glaubt, dann hat natürlich das viel damit zu tun, dass wir erst in sehr kurzer Zeit, seit 200 Jahren vielleicht, überhaupt von Wachstum sprechen können und davon, dass wenn wir mehr oder dass wir uns immer über mehr leisten können. Früher war es so, was der eine mehr hatte, hatte der andere weniger. Und dort war es einfach auch ein Kampf um mehr Ressourcen. Und da war es quasi überlebensnotwendig. Und wenn wir jetzt über Kaufrausch und die Cyber Monday und Black Friday sprechen, dann sind das ja eben die wenigen Industriestaaten, in denen sich dann dieses abspielt. Und für viele andere Menschen gilt ja weiterhin, dass es gut wäre, wenn sie eben mehr hätten. Und vor diesem Hintergrund kann man im Prinzip sagen, dass es in unseren Genen liegt. Dieses mehr haben wollen und mehr Besitz ist quasi dann etwas, was uns sicherer macht, was dafür sorgt, dass wir besser überleben können. Das kennen Sie alle vom Zucker und Fett, den wir gerne zu uns nehmen und auch viel zu viel, zumindest in unseren Industriestaaten. Und so ähnlich ist es dann quasi auch, dass wir uns sicherer fühlen, wenn wir um uns herum extrem viele Produkte haben, auf die wir zurückgreifen können, falls dann mal irgendwann die schlechten Zeiten kommen.
Nun haben Sie eben gesagt, Sie bewerten nicht gerne. Trotzdem frage ich Sie, was Sie von dem Kaufnix-Tag halten. Ist es mehr als ein Symbol?
Also es sind quasi immer so kleine Anhaltspunkte vielleicht, wo dann bestimmte Bevölkerungsgruppen auch nochmal innehalten, was ich für sehr wichtig und wertvoll halte. Einfach nochmal zu reflektieren, welche Statussymbole beispielsweise sind in meiner Community, in meinem Netzwerk relevant. Jetzt ist der Kaufnix-Day sicherlich nicht so bekannt wie der Black Friday oder der Cyber Monday, aber für diejenigen, die sich in diesem Kontext engagieren oder auch als Minimalisten bezeichnen, die setzen ja für sich selber andere Standards, andere Normen und fühlen sich besser, wenn sie eben genau diesem Trend dann folgen. Insofern ist es etwas, was helfen kann, nochmal wieder zum Nachdenken zu kommen. Es sollte aber nicht so eine Verpflichtung werden, dass man am Samstag an diesem Kaufnichtstag gar nichts kaufen darf. Das ist mit Veggie Day schon schiefgegangen und führt dann eher dazu, dass die Leute ja mit Reaktanz reagieren und sagen, ich lasse mir doch nicht vom Staat oder von irgendjemandem vorschreiben, was ich tue.
Also kaufe ich jetzt erst recht.
Kaufe ich erst recht davon. Genau. Und deswegen ist mein Ansatz, alles, was dahin geht, Menschen zu verändern, ein zweischrittiger. Der erste ist erstmal deutlich zu machen, dass es Spaß machen kann. Ja, das hat Frau Jachmann ja auch deutlich gemacht. Es macht ihr Freude, auf Dinge zu verzichten. Und dann hält man auch länger durch. Das zweite ist so ein bisschen so eine Art sanfter Paternalismus. Das heißt, die Menschen so ein bisschen dahin zu stupsen, das zu tun, von dem sie eigentlich wissen, dass es für sie langfristig besser ist. Und auf diesen Cyber Monday und Black Friday übertragen, wirklich nochmal zu überlegen, welche Produkte brauche ich und sich im Vorhinein einfach eine Einkaufsliste zu machen und dann zuzuschlagen. Mit anderen Worten, diesen Kaufimpuls zu überwinden. Mhm. Und zwar nicht, weil es für die Umwelt oder für die Menschheit besser wäre, sondern wenn man selber weiß, dass man sich nachher sehr viel wohler fühlt, als wenn sich die Pakete dann im Flur stapeln, die man wieder zurückschicken muss.
Deutschlandfunk Kultur heute mit unserem Schwerpunktthema Verzicht. Der beschäftigt uns am Kaufnix-Tag, später noch in der Lesart und der Echtzeit, unserem Magazin für Lebensart. Jetzt aber hören Sie das Gespräch mit dem Wirtschaftsethiker Dominik Inste und Lina Jachmann, die das Buch Einfach Leben geschrieben hat, der Guide für einen minimalistischen Lebensstil. Hans-Jürgen Diehl aus Wanne-Eickel hat die 0800 22 54 22 54 gewählt. Guten Morgen, Herr Diehl.
Ja, guten Morgen im Studio. Also ich habe mich nicht an diesem sogenannten Kauf-Autsch beteiligt, weil es ist ein Marketing-Gag. Also eigentlich haben die ganzen Geschäfte und Hersteller den Weihnachtsverkauf eigentlich nur vorgezogen und testen jetzt ab, wie viel Geld der Verbraucher bereit ist, erstmal auf den Tisch zu legen. Und wenn das den dann eben halt nach der Analyse nicht reicht, dann legen sie noch nach. Und wenn sie merken, läuft gut, dann sagen sie, dann soll der Kunde erst recht kaufen. Mhm. Deswegen habe ich mich gestern nicht dran beteiligt.
Beteiligen Sie sich denn heute an dem Kaufnichtstag? Dann wären Sie ja schon zwei Tage hintereinander, ja, hätten Sie dann einen Kaufnichtstag.
Auch nicht.
Auch nicht.
Auch nicht. Ich mache nämlich, wenn ich was brauche, nämlich Folgendes. Ich werde eben halt, wenn ich Produkte brauche, eben gucken, ob ich nicht meinetwegen zum Beispiel bei Techniksachen Vorjahrsmodelle kaufe. Das heißt, die Produkte aus dem Vorjahr sind erstmal günstiger, weil ja immer die sogenannten neuen Modelle kommen. Und zum Zweiten nehmen sie ja den Platz weg im Laden und die müssen ja weg. Und da hat man gute Verkaufsargumente, um dann nochmal den Preis als Kunde zu verhandeln. Und die Produkte aus dem, sag ich mal, technikmäßig, die aus dem Vorjahr sind, die sind ja nicht schlechter, nur sie sind nicht, sag ich mal, in dem Sinne auf den allerneuesten Stand.
Genau. Aber das klingt ja danach, als würden Sie sich richtig viel Gedanken machen darüber, wie Sie einkaufen. War das schon immer so oder hat sich das erst im Laufe der letzten Jahre so entwickelt, dass Sie einfach bewusster einkaufen gehen?
Nee, das war schon immer so, weil ich eben halt aus einer, sag ich mal, Familie komme mit 7 Geschwistern und von vornherein immer muss man immer gucken, wo man bleibt.
Da sind die Tauschgeschäfte sowieso an der Tagesordnung und man trägt die Klamotten von den Eltern auf, oder?
wie auch immer. Aber es ist einfach, deswegen bin ich für die Sache ganz dankbar, weil es hat ein gutes Gepräge. Mhm. Und ich würde auch noch sagen, also man kann auch anders zum Beispiel an günstige Teile kommen, indem man zum Beispiel, ich meine jetzt nicht internetmäßig, das mache ich sowieso nicht, aber man kann trotzdem zum Beispiel Fabrikkauf, ist auch eine gute Geschichte, dass man guckt dann hinein, je nachdem welches Sache, die man braucht, könnte man in dem Sinne auch im Fabrikbekauf erwerben und vor allen Dingen könnte man sollte den Markt auch beobachten. Es gibt in dem Sinne keine günstigen, also so Rabattdinge mehr, sondern man müsste den Markt beobachten und man weiß eigentlich, dass man eigentlich so dieses, das ist so eine Illusion mit diesem sogenannten
Herr Diehl, lassen Sie der Frau Jachmann die Zeit, kurz auf Sie zu antworten. Erstmal vielen Dank für Ihren Beitrag.
Ja, Herr Diehl, finde ich super spannend, dass Sie da sich wirklich diesen Freiraum schaffen, einmal kurz innezuhalten und nachzudenken. Ich finde das auch super, dass Sie das jetzt gar nicht an einem Tag festmachen. Also nach meinem Empfinden sollte sowieso eigentlich mehr oder weniger jeder Tag besser ein Kaufnix-Tag sein und dass das jetzt so gefeiert wird mit hier, das ist der eine Tag, wo mal einmal nichts gekauft wird und dann wird 364 Tage im Jahr wieder zugeschlagen. Das finde ich sowieso ein bisschen irritierend. Deswegen, klasse, dass Sie da auf so einen guten Weg für sich gefunden haben, zu einem bewussteren Konsum auf allen Ebenen.
Man muss vielleicht nochmal sagen, dieser Kaufnix-Tag ist 1992 erfunden worden von einem kanadischen Künstler und da haben sich dann unheimlich viele Organisationen angeschlossen, haben gesagt, ist eine tolle Idee, da machen wir mit. Herr Diehl, ganz herzlichen Dank für den Anruf aus Wanne-Eickel und wir gehen nach München zu Uwe Heitzig. Schönen guten Morgen, Herr Heitzig.
Ja, freundliches Hallo aus München in die Runde. Ich rufe an ganz kurz zu mir, wie bin ich dazu gekommen, mein Leben zu entmüllen und genau zu schauen, dass die Gegenstände, die sich in meiner Wohnung befinden, auch mir gut tun. Der erste Eindruck war, wo ich mit meiner Mutter die Wohnung nach dem Tod meiner Großmutter entrümpelt habe, also alle Sachen mehr oder weniger in Müll oder verteilen musste, habe ich mir gedacht, nee, also die Leute, die das bei mir machen sollen, die sollen diese Arbeit nicht haben. Weil neben der Trauer war das einfach ein Riesengepäck, was man da aufgeladen bekommen hat.
Dann habe ich Teilen Sie den Eindruck, Entschuldigung, ich muss sofort nachfragen, Herr Heitzig, das heißt ja immer, jeder Mensch hat 10.000 Sachen zu Hause, so summa summarum. Hatten Sie den Eindruck, da waren 10.000 Sachen in der Wohnung?
Also dadurch, dass meine Oma 40 Jahre in der Wohnung gewohnt hat, vorher mit meinem Opa, ich glaube, das waren bestimmt 20.000. Mhm. Aber die war sehr gepflegt und es war alles sehr ordentlich. Aber es hat sich halt angesammelt. Ne? Die war 89, als sie gestorben ist. Ja, und dann habe ich vor 2 Jahren, also das rumorte so immer unbewusst in mir danach. Und dann habe ich vor 2 Jahren von einem japanischen Schriftsteller das Buch gelesen, Das kann doch weg. Also so ein ganz ohne Ideologie, ohne irgendwelche
moralischen Zeigefinger.
Mhm. Genau. Und habe dann entdeckt, so wie die Frau Jachmann auch gesagt hat, ich habe das für mich dann einfach so gemacht, erstmal Kleiderschrank und dann eben so kleine Projekte, auch Papierkram und sowas ausgemistet. Und was ich festgestellt habe dann im Nachhinein, dass natürlich das wesentlich angenehmer ist, das Leben in der Wohnung, wo eben man viel mehr Raum auch hat. Also das heißt, gewinnt man mit weniger oder hat man mehr mit weniger, würde ich auf jeden Fall beantworten, weil man hat mehr Raum. Mhm. Ja? Also das belastet alles nicht, wenn man in die Wohnung kommt. Und die Wohnung ist auch schnell sauber gemacht und all solche Sachen.
Man hat mehr Platz und vielleicht auch mehr Freiheit dadurch.
Absolut, absolut. Und was ich gemerkt habe dann im Nachhinein, was ich auch nicht in dem Buch so gelesen hatte, das ist automatisch quasi gekommen, dass so im Alltäglichen, also wenn ich mich mit Menschen umgebe oder wenn ich einkaufen gehe, dass alle Sachen unkomplizierter werden. Es wird alles leichter für mich. Weil ich weiß auch ganz genau, ich will ja gar nichts mehr in die Bude reinhaben. Das hat mich ja sozusagen Kraft gekostet, das Zeug loszuwerden. Ja. Ich habe natürlich viel verteilt an Stadtbibliothek, Oxfam, Gebrauchtwarenhaus und so. Und jetzt bin ich ja froh mit dem, dass ich weniger habe. Und es wird wirklich ganz vieles leichter. Und ich entdecke eben viel mehr, auch gedanklich, viel mehr so kreative Anschübe für mich, was ich gerne noch erleben möchte, was ich in Zukunft machen möchte.
Herr Heitzig, ich würde Ihr Beispiel gerne bringen, um mit Herrn Enst zu klären, wirken Vorbilder, wie zum Beispiel das von Uwe Heitzig, würde ich sagen, der ist jetzt ein Vorbild. Oder das Buch, was er gelesen hat, dieser Japaner, ist auch möglicherweise ein Vorbild. Wirken Vorbilder so, dass sie die Massen beeindrucken oder werden Minimalisten ewig Minderheiten bleiben?
Also Vorbilder helfen immer bei der Entscheidungsfindung, weil sie Orientierung bieten, weil man dann nicht vielleicht auch sehr komplexe Entscheidungsprozesse durchführen muss, sondern sagen kann, wow, das finde ich total toll. Oder die Bilder in dem Buch von Frau Jachmer, das spricht mich total an, so möchte meine Wohnung auch aussehen. Das kann funktionieren und inwiefern das dann tatsächlich kurzfristig ein großer Hype werden wird, da bin ich eher skeptisch, weil Menschen doch eher länger brauchen, um bestimmte Veränderungsprozesse anzustoßen. Was ich positiv fand bei dem Beispiel gerade ist, dass es eben nichts als Religion verstanden wurde, sondern einfach etwas, was mein Alltagsleben leichter macht. Und dann ist es natürlich, wenn es ideologiefrei quasi stattfinden kann, wirklich einfach eine pragmatische Entscheidung, in der man dann den Keller entrümpelt oder den Kleiderschrank und sich danach freier fühlt und dann ein gutes Gefühl hat, dann muss man sich quasi nicht irgendeiner anderen bestimmten Richtung anschließen, sondern kann einfach das tun, wo man selber festgestellt hat, dass es im Alltag besser funktioniert. Und das ist das Wichtigste, einfach es auszuprobieren. Andere Menschen werden zum Schluss kommen, dass sie trotzdem das Meißner Porzellan der Großmutter gerne im Schrank behalten möchten, weil es Änderungswert hat. Und auch dann ist das in Ordnung. Und da sich erstmal diesen Schritt zumindest zu wagen, etwas weniger oder mit weniger glücklicher zu sein, das auszuprobieren, hilft natürlich, wenn man dann Vorbilder hat, die das vorleben.
Dazu schreibt Frank Truxius aus Braunschweig, sehr wichtig, wer weniger konsumiert, verzichtet auf nichts. Im Gegenteil, man gewinnt Lebensfreude, spart eine Menge Geld und lebt sehr viel glücklicher. Und jetzt bin ich gespannt darauf, was Stefan Sauer sagt. Er ist am Telefon. Schönen guten Morgen, Herr Sauer.
Ja, guten Morgen.
Wie halten Sie es mit dem Kaufnix-Tag und mit dem Konsumieren?
Also ich versuche sowieso schon seit Jahren so wenig wie möglich zu verbrauchen. Auch aus einer Wahrnehmung, was die Verantwortung für die nachfolgenden Generationen angeht. Ich hatte dieses Jahr mal im Sommer von diesem sogenannten Welterschöpfungstag gehört. Also werden praktisch die Ressourcen, die man weltweit zur Verfügung hat, die werden zusammengerechnet. Und dann wird geguckt, wie viel hat die Menschheit im Laufe des Jahres schon verbraucht. Und das war dieses Jahr am 1. August. Und in den letzten 5 Jahren, habe ich dann mal recherchiert, ist dieser Tag immer um eine Woche nach vorne gewandert. Das heißt also, wenn diese Dynamik, die man da gerade hat, erhalten bleibt, dann hat die Menschheit 2040 in 2 Monaten das verbraucht, was sie im ganzen Jahr verbrauchen kann. Mhm. Und in Deutschland sind wir dieses Jahr beim 1. Mai, also wir haben praktisch in 4 Monaten verbraucht, was wir im ganzen Jahr verbrauchen dürfen. Und das bedeutet dann für mich, dass wir, man kann immer sagen, jeder kann halt machen, was er will, aber wenn man jetzt mal an die nachfolgenden Generationen denkt, dann finde ich das einfach ziemlich unfair, wenn 3 Generationen haben jetzt ihren Spaß gehabt. Und die nächsten 10 dürfen es dann ausbaden.
Da sind wir, Herr Sauer, bei dem sehr wichtigen Punkt Ressourcen. Mhm. Herr Enste, wie kann man Ressourcen effektiver nutzen und weniger verschwenden?
Ja, Herr Sauer spricht einen ganz zentralen Punkt an, der ja quasi durch das Wirtschaftswachstum der letzten 200 Jahre gerade in Industriestaaten extrem problematisch geworden ist. Dazu muss man natürlich auch sagen, dass es weltweit auch dazu geführt hat, dass der weltweite Hunger halbiert werden konnte und dass es viele positive Entwicklungen gegeben hat. Längere Lebenserwartung, weniger Kindersterblichkeit und so weiter, die gerade dem Wirtschaftswachstum zu verdanken sind. Aber, und das ist sehr richtig angesprochen worden von Herrn Sauer, ist jetzt die Frage, wie stellen wir uns gerade in Industriestaaten so auf, dass eben die nächsten Generationen auch noch eine Erde vorfinden, in der sie zumindest ähnlich gut leben können, wie wir das heute können. Und da gibt es Vielzahl von Strategien. Die einfache Lösung gibt es dabei leider nicht. Aber ein Weg ist natürlich immer auch, die bestehenden Ressourcen effizienter zu nutzen. Also eben das irgendwann mal angesprochene 3-Liter-Auto, das gebaut werden kann, leider nicht gekauft wird. Also das heißt, dort ist natürlich auch die Bildung gefragt, vielleicht auch andere Statussymbole, die Menschen wählen, nicht der SUV, sondern vielleicht eben wirklich das 3-Liter-Auto. Dazu gehört aber auch, dass wir ein sogenanntes inklusives Wachstum schaffen, also nicht nur effizienter sind, sondern eben auch mehr Menschen daran beteiligen, wenn wir Wirtschaftswachstum haben. Und das bedeutet, so wie Herr Sauer es beschrieben hat, im Prinzip aber auch, dass eben die reichen Industrienationen etwas weniger Ressourcen verbrauchen dürfen, damit eben andere Länder wie Indien, aber auch afrikanische Staaten mehr Chancen haben, für ihre Menschen einfach auch zumindest das Lebensnotwendige zu bekommen. Und da ist dieses inklusive Wachstum, was damit gemeint ist, bedeutet eben die Teilhabe auch der ärmeren Regionen zu schaffen. Und da bedarf es eben verschiedener Strategien. Das eine kann sein, dass man Konsumverzicht leistet, wie die Minimalisten das tun. Das heißt aber auch, dass man in den anderen Ländern Voraussetzungen schaffen muss, dass die Menschen dort überhaupt genug zum Leben haben. Und damit sind wir dann dabei, die seit vielen Jahrhunderten problematisch und schwierig zu lösende Verteilungsfrage zu lösen. Und da setzen Sie
ja auf kluge Verteilungsstrategien, wie Sie das nennen. Genau. Was sind denn kluge Strategien?
Ja, wir haben ja viele Jahrzehnte lang versucht, über Entwicklungshilfe den Menschen in den Entwicklungsländern zu helfen, was nicht so gut funktioniert hat. Der beste Weg war tatsächlich, die Menschen einfach selber zu befähigen, ihre eigenen Güter und Dienstleistungen herzustellen und nicht unsere dorthin zu transportieren. Und da hat, auch wenn sie vielfach gescholten wird, die Globalisierung, was der Hilfe für den Menschen betrifft, einfach große Erfolge erzielt, weil die Menschen eben mit ihren Waren, die sie nach Deutschland beispielsweise exportieren können, dafür auch zu Hause dann sich einen gewissen Wohlstand leisten können. Und das ist allemal besser, als wenn Menschen beginnen zu wandern, um in die reicheren Länder hinzukommen. Mit der ganzen Problematik, die wir in Deutschland dazu ja in den letzten Jahren auch erlebt haben. Das Problem dabei ist, dass man tatsächlich sehr stark in neue Technologien investieren muss, die die Ressourcen weniger stark nutzen, die Transportkosten günstiger machen. Beziehungsweise ich als Ökonom würde dann sagen, die tatsächlichen Kosten dem Konsumenten auch aufbürden, wenn er seine Produkte kauft, beispielsweise durch Umweltverschmutzung entstehen. Also das heißt, Güter, die weit transportiert werden oder das Fliegen und andere Dinge mehr, müssen eben einen höheren Preis bekommen, damit die Menschen wissen, was sie quasi selber auch der Umwelt und den zukünftigen Generationen, die Herr Sauer angesprochen hat, mit ihrem Konsumverhalten antun. Und dann entscheidet am Ende eben der Konsument, ob ihm die vielen Produkte wirklich das wert sind, was er dafür bezahlen muss und er nicht auf Kosten der Gesellschaft oder zukünftiger Generationen konsumiert.
Herr Sauer, nochmal dazu?
Ja, dieses etwas mehr verbrauchen, das finde ich jetzt nicht so passend. Wenn man sich überlegt, dass man in 4 Monaten das verbraucht hat, was man 12 Monaten verbrauchen darf, heißt das ja, man müsste drastisch weniger verbrauchen, nämlich 2/3.
Mhm. Also das gilt dann, wenn es uns nicht gelingt, tatsächlich neue Technologien zu entwickeln. Es gab in den 80er Jahren den Club of Rome, der quasi auch befürchtet hat, dass es weltweit mit dem Hunger entsprechend weiter dramatisch schlimmer werden würde. Die Botschaften sind zum Glück nicht eingetreten oder die Befürchtungen, aber Sie haben vollkommen recht, dass man eben genau vermeiden muss, dass wenn wir neue Technologien haben, diesen sogenannten Rebound-Effekt gibt. Also das heißt, es wird etwas günstiger oder man spart Energie beispielsweise durch Energiesparleuchten, aber dafür laufen sie die ganze Nacht. Das sind quasi die Effekte, die man dann in jedem Fall auch mit betrachten muss.
Aber Herr Inste, sind es die neuen Technologien oder sind es nicht vielmehr die Köpfe? Also Sie haben vorhin gesagt, als Sie das 3-Liter-Auto angesprochen haben, es ist Bildung gefragt. Das heißt also, man muss die Leute überzeugen. Wie realistisch ist das denn?
Also für mich ist ein Weg immer tatsächlich auch Statussymbole zu verändern. Also solange es noch toll ist, wenn man mit einem SUV vor der Tür mehr Eindruck schinden kann als mit einem kleinen 3-Liter-Auto oder einem Lastenfahrrad, dann ist es sehr schwierig, die Menschen wirklich dazu zu bewegen, das nicht zu tun, weil sie doch alle im Prinzip in einem Kampf um Status oder um Statussymbole auch in der Gesellschaft sind, um sich zu positionieren. Wenn es mehr Menschen gibt, die ihren Statussymbol darin sehen, ein edles Möbelstück in ihrer Wohnung zu haben, ansonsten aber Verzicht zu leisten, wie das die Minimalisten tun. Wenn es mehr Menschen gibt, die quasi auch andere bewundern oder als Vorbilder ansehen, die sich eben nicht die großen fetten Autos leisten oder die großen Villen, dann, glaube ich, kann es tatsächlich schrittweise diesen Veränderungsprozess geben. Das kann in der Schule anfangen, aber ich bin auch da nicht optimistisch, dass es sehr schnell funktionieren wird, weil wir eben da sehr langsam in der Anpassung sind, was unsere Verhaltensweisen angeht. Einfach weil wir anders geprägt sind, wie ich es eingangs schon beschrieben hatte, in der gesamten Evolution war eben mehr immer besser und wer mehr Ressourcen hatte, hatte eine größere Überlebenswahrscheinlichkeit. Und das umzukehren wird einfach noch eine Zeit lang dauern. So wichtig, dass wir ja sauer, als er deutlich gemacht hat, es auch ist, weil wir erstmal diesen Planeten haben und im Moment noch nicht die Aussicht besteht, dass wir relativ bald auf einen anderen auswandern können.
Herr Sauer, vielen Dank für Ihren Anruf aus Harzgerode. Und Andreas Schof aus Hamburg mailt zu unserem Thema: Am Ende läuft es alles über das Belohnungssystem im Gehirn, genau wie beim Zuckerkonsum. Einfach mal daran erinnern, wie kurz diese Glücksgefühle nach Konsum vorhalten und überlegen, wofür man sich damit belohnen will. Oft ist es der Stress am Arbeitsplatz. Also einfach mal nicht mehr kaufen und das gesparte Geld in ein Sabbatmodell im Job investieren. Frau Jachmann, geht Ihnen da das Herz auf, wenn Sie das hören?
Ja, also ich habe hier zustimmend genickt. Das ist etwas, was ich von früher von mir selbst auch noch kenne und was mir auch im Freundeskreis sehr oft begegnet, dieses kurze Shopping-High und dieses Belohnungssystem zu denken, okay, ich hatte eine echt taffe Woche, jetzt habe ich mir das aber wirklich verdient und ich darf mir mal was gönnen. Und ich denke, dass ja, oft auch dieser Effekt einsetzt, dass dieses kurze High nur so kurz anhält, dass die Dinge danach auch dann vergessen im Schrank landen und da in der Plastiktüte gar nicht mehr rausgeholt werden im schlimmsten Fall. Und oft ist es ja so, dass das eigentliche Bedürfnis, was dahinter steht, ein ganz anderes ist und gar nicht durch Konsum oder durch Dinge befriedigt werden kann. Also vielleicht wäre es viel schöner, sich eine kleine Auszeit zu gönnen oder einen Spaziergang oder ein gutes Gespräch mit einer Freundin oder ein tolles selbstgekochtes Essen oder vielleicht auch ein schönes Erlebnis wie ein Saunagang oder sowas. Also das macht im Zweifelsfall viel glücklicher als irgendein stumpfer Konsum.
Da kann ich Frau Jachmann nur bestätigen. Also auch unsere Glücksforschung zeigt sehr schön, dass tatsächlich Erlebnisse länger positiv glücklich stimmen als der bloße Kauf oder Konsum von irgendwelchen Gütern. Oder insofern ist es tatsächlich da ein kluger Gedanke, vielleicht wirklich mehr auch in Zeit oder auch in Erlebnisse mit Freunden zu investieren, weil das macht tatsächlich langfristig und nachhaltig glücklicher als die Güter zu kaufen.
Ins Gespräch von Deutschlandfunk Kultur zum Thema ist weniger wirklich mehr mit der Autorin Lina Machmann und dem Wirtschaftsethiker Dominik Inste schaltet sich jetzt aus Hamburg Nicole Franz. Schönen guten Morgen, Frau Franz.
Guten Morgen.
Wie ist Ihre Meinung?
Also ich finde es, ich konsumiere gern, muss ich jetzt mal sagen. Ich kaufe auch wirklich gern. Und das ist natürlich das Problem, weil das immer im Gegensatz zu dem steht, dass ich eigentlich denke, nein, ich möchte gar nicht so viel kaufen. Und ich finde das Schwierige für sich selbst, einen Trick zu finden, dass das leichter fällt. Mir persönlich ist es so gegangen, ich bin irgendwann mal über eine Postkarte gestolpert. Auf der stand ein Zitat, das soll von Sokrates sein. Da stand drauf, zahlreich sind die Dinge, derer ich nicht bedarf. Und immer wenn ich in einer Situation bin, wo ich denke, ach, das ist ja schön, das hättest du aber gerne, das ist doch gar nicht teuer, dann denke ich an diesen Satz. Und das hilft mir. Das hilft mir zu sagen, ja stimmt, brauche ich überhaupt nicht. Und dann kann ich auch weitergehen. Also irgendwie finde ich es schön, wenn man in der Lage ist, für sich so eine Methode zu finden, dass einem das leichter fällt, weil der Kopf sagt ja klar und all die Argumente, die auch vorher schon genannt wurden, sind ja völlig richtig. Aber im Einzelfall hilft das häufig nicht so, weil es eben so kopfgesteuert ist. Und mir hat das geholfen, diesen kleinen Satz zu entwickeln.
Sehr klug, Frau Franz, was Sie da gemacht haben, weil das beschreibt quasi genau das, was Verhaltensökonomen auch empfehlen, sich nämlich eine einfache Daumenregel zu überlegen, die nicht erfordert, dass man irgendwelche langwierigen, komplexen Entscheidungsprozesse abwägt und anfängt, drüber nachzudenken, weil dann hat man es im Zweifel schon gekauft. Und dass man so ganz simple Regeln hat, das kann die Regel sein, ich kaufe nur Bio-Fleisch beispielsweise, weil mir die Lebensbedingungen der Tiere wichtig sind, oder ich achte auf das Fairtrade-Siegel, sodass man quasi in der jeweiligen Situation, wo dann, wie Sie es so schön beschrieben haben, der kurzfristige Impuls, das Ding hätte ich aber gerne, da ist quasi diese Regel ein Stück weit sehr schnell aktiviert wird und das gibt es in vielen anderen Bereichen auch und das führt tatsächlich dazu, dass man öfter das tut, was man selber eigentlich für richtig hält.
Genau.
Frau Jachmann.
Es gibt ja auch das schöne Zitat, viele Menschen kaufen Dinge, die sie nicht brauchen, von Geld, das sie nicht haben, um Menschen zu beeindrucken, die sie nicht mögen.
ein schöner Spruch.
Ja, das ist eben auch so ein Leitsatz, den man sich vielleicht ganz gut verinnerlichen kann. ich würde noch gerne etwas zufügen, was ich finde, was auch sehr gut hilft, um so Impulskäufe zu vermeiden. Und zwar bin ich dazu übergegangen, mir so eine Wunschliste anzulegen, dass ich einfach, wenn ich das Gefühl habe, ich benötige etwas, dass ich mir das erstmal aufschreibe auf eine Liste und nicht sofort irgendwie loslaufe, sondern erstmal schaue, ich schreibe es mir auf und lasse es erstmal auf der Liste eine Zeit lang, schaue dann nochmal wieder drauf. Und oft ist es dann auch so, dass sich die Dinge dann vielleicht schon erledigt haben und ich irgendwie merke, ach, ich brauche es vielleicht doch gar nicht wirklich. Und wenn ich es dann brauche, schaue ich eben, was gibt es für Alternativen zum Kaufen, um mir diese Dinge zu besorgen. Also kann ich das irgendwie mir ausleihen? Kann ich es vielleicht upcyclen, selber herstellen? Oder kann ich es vielleicht gebraucht bekommen? Das finde ich nochmal ganz interessant.
Was ich interessant fand und auch sehr schön, Frau Franz, war, dass Sie gesagt haben, ich gehe einfach gerne einkaufen. Und es ist natürlich auch, wir hatten ja eben diesen Punkt Verantwortung für die nachfolgenden Generationen. Herr Enste, wenn wir alle minimalistisch lebten, wenn wir alle verzichten würden, dann wäre das zum Beispiel auch für unsere Arbeitsplätze nicht so toll. Und das wiederum wäre vielleicht für die nachfolgenden Generationen auch nicht so schick. Wie ist da der Zusammenhang?
Das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt. Es gibt ja auch Menschen, die sagen, ich möchte lieber wieder gerne zurück zur Subsistenzwirtschaft. Also das heißt, ich baue meine Gemüse und alles das wieder in meinem eigenen Garten an und mache mich unabhängig von dem, was wir in der globalen Welt kaufen und produzieren. Und tatsächlich wäre das durchaus eine problematische Entwicklung, zumindest vor dem Hintergrund, dass wir viele Milliarden Menschen auf dieser Welt ernähren müssen. Und wenn wir das mit Subsistenzwirtschaft machen würden, würde das eben nicht ausreichen. Mit anderen Worten, brauchen wir eben technische Entwicklung, wir brauchen viele moderne Instrumente, aber auch Arbeitsteilung und Handel von Gütern und Dienstleistungen, damit wir die Menschen weltweit überhaupt ernähren können, was nicht funktionieren würde, wenn wir wirklich alle wieder nur darauf achten würden, uns selber zu ernähren. Hat einen simplen Grund. Man nutzt dann quasi nicht die Vorteile, die daran bestehen, dass man arbeitsteilig agiert. Ja, also dass der eine das macht, was er besser kann als der andere. Und dadurch kann man eben mit den bestehenden Ressourcen weniger herstellen und weniger Menschen am Ende auch ernähren. Insofern würde es tatsächlich nicht funktionieren, was nicht heißt, dass wir in Industriestaaten nicht, wenn wir den Trend hätten, Minimalismus, und wir kaufen höherwertige Produkte, wir kaufen Produkte, die unter entsprechend guten Bedingungen in den Herkunftsländern hergestellt wurden, dass wir dadurch die weltweite Wirtschaftswachstum eindämmen würden. Aber es bedeutet zumindest, dass wir, wenn wir komplett auf Konsum verzichten würden, natürlich gerade auch den Menschen, die in den letzten Jahren davon profitiert haben, dass dorthin Jobs ausgelagert wurden, dass denen damit auch ein Stück weit wieder die Grundlage entzogen würde, für ihren Wohlstand selber zu arbeiten.
Und ich würde vorschlagen, Nicole Franz, dass Sie das nächste Mal, wenn Herr Enste ein Wirtschaftsethik-Seminar gibt, dass Sie da einfach zukommen als Gast.
Sehr gerne.
Ne? Da sind immer lauter Führungskräfte von Adidas und Barilla und Eurowings und so. Die können Sie dann auch bereichern, so wie Sie uns heute.
Wie erfährt man denn davon?
Wir werden Sie zusammenschalten, ich verspreche es Ihnen.
Danke. Sehr, sehr gerne.
Rufen Sie uns bitte nochmal an. Wir notieren Ihre Telefonnummer nochmal und werden dann die Kontaktbrücke schlagen. Ja, ganz herzlichen Dank für diesen Anruf aus Hamburg. Eva Schröter aus Hannover schreibt, wir haben alle Informationen aus aller Welt und wissen Bescheid über Herstellung und Lieferketten, Abfallverschiebungen nach China und Afrika, und trotzdem ignorieren zu viele Menschen ihre Lernmöglichkeiten. Stichwort Neandertalerin, das hatten Sie eben auch schon, Herr Enste, im Neandertalerhirn aufgeworfen. Dabei macht neues Lernen und Einüben Spaß. Und die Selbstbefragung müsste lauten, bin ich verantwortlich für das, was ich tue? Frau Jachmann, wie lautete Ihre Selbstbefragung, bevor Sie das Buch geschrieben haben? Also was war Anlass für Sie, dieses Buch, diesen Guide zum Minimalismus zu schreiben und zum einfacheren Leben?
Ja, also das hat sich vor circa 4,5 Jahren bei mir entwickelt, dass ich großes Interesse für das Thema bekommen habe. Und dann bin ich da ganz klassisch rangegangen und habe erstmal die Buchläden gestürmt und geschaut im Internet, was es für Informationen zu dem Thema gibt. Und zu der Zeit gab es noch nicht so viel auf dem Markt. Mittlerweile hat sich das ja verändert. Das Interesse an dem Thema hat sehr zugenommen. Und damals war das eben so, dass ich da nicht so richtig glücklich war über die Informationen, die ich gefunden habe. Und das war dann auch die Motivation für das Buch, eigentlich das Buch zu schreiben, was ich mir selbst gern gewünscht hätte. Also kein klassischer Ratgeber, sondern ein Inspirationsgeber zum Thema Minimalismus.
Wen haben Sie interviewt, um Inspirationen zu bekommen und dann weiterzugeben durchs Buch?
Ja, das war unglaublich spannend. Ich war zu Gast bei 20 unterschiedlichen Menschen in ganz Deutschland und da habe ich, ja, ich würde jetzt mal sagen, eine breite, große Spannbreite zum Thema Minimalismus auch kennenlernen dürfen. Also zum Beispiel habe ich Joachim Klöckner in Berlin besucht, der mit nur 50 Dingen lebt.
Und wenn man einzeln, wenn man die Socken einzeln rechnet, ne?
Wenn man der die ist das. Ja, genau. Also wobei
dann hat er 50 Socken.
Genau, wobei er dazu sagt, er zählt jetzt gar nicht akribisch, ihm kommt es jetzt gar nicht drauf an. Er hat einfach gemerkt, dass das die Menge an Dingen ist, mit denen er sich wohlfühlt. Er braucht nicht mehr Dinge und das hat sich automatisch auf dieser kleinen Besitztümerzahl eingependelt und über die Jahre ist es dann nie signifikant mehr oder weniger geworden. Er hat dann auch ein bisschen experimentiert, hat jetzt gemerkt, dass wenn er Overalls anzieht, dass das ja sehr praktisch ist, dann hat er noch einen Teil weniger und ist komplett angezogen. Und ja, das war wirklich ganz spannend und ganz inspirierend.
Angelika Ludwig schreibt uns, am Kaufrausch nehme ich seit ewigen Zeiten nicht teil, weil ich das für sinnlos halte, zumal die angebotenen Kleidungsstücke oder technischen Geräte nicht meinem Geschmack und meiner Anforderung an Qualität entsprechen. Ich versuche sogar, auch wenn das immer schwieriger wird, Dinge reparieren zu lassen. Herr Inste, ist das eine Art und Weise, mit der Sie möglicherweise auch aufgewachsen sind oder mit welchen Konsumregeln sind Sie so groß geworden?
Also meine Eltern kommen noch aus einer Kriegsgeneration, insofern ist bei meinen Eltern schon noch sehr ausgeprägt, dass man erstmal Dinge auch versucht zu behalten und irgendwo dann eben nicht so leicht wegzuwerfen, einfach weil es ja auch schlechtere Zeiten geben könnte. Ich selber versuche mich schon ein Stück weit sehr nachhaltig aufzustellen, meinen Konsum darauf auszurichten, also die Idee, nur Biofleisch beispielsweise zu kaufen und auch ansonsten Bioprodukte, weil sie mir selber gut tun, aber auch sehr stark darauf zu achten, wenn es eben möglich ist, Fairtrade-Produkte zu kaufen, bei Kleidung und so weiter. Einfach weil ich dann das Gefühl habe, mit dem Konsum, den ich tue oder tätige, am Ende dann auch in den Herkunft dann etwas Gutes oder Positives zu tun. Und tatsächlich auch bewusst zu überlegen, ob man Dinge nicht reparieren kann. Mir macht es dann selber auch Spaß, Dinge zu reparieren, wie eine elektrische Rollladen beispielsweise, wenn der kaputt ist oder anderes. Aber tatsächlich ist es natürlich heutzutage bei den hohen Arbeitskosten, die wir in Deutschland haben, sehr schwer, wirklich noch etwas zur Reparatur zu bringen, weil die neuen Produkte häufig so günstig sind, dass die Reparatur sich nicht lohnt. Und da dann diese Entscheidung durchzuhalten, ist natürlich entsprechend schwieriger. Mhm. Vielleicht noch ein Punkt, Frau Jachmann, wenn Sie sagen, ganz einfacher kurz. Leben, weniger Produkte, dann ist natürlich auch mal die Frage, inwiefern wünschen sich, dass die Menschen genau ein Buch haben, dann soll es aber Ihres sein und kein anderes.
Sagt Professor Dominik Inste, Wirtschaftsethiker am Institut der Deutschen Wirtschaft Köln, der heute unser Gast ist zum Thema ist weniger wirklich mehr, denn heute ist Kauf nix Tag und deshalb ist das auch ein Schwerpunktthema bei uns später noch in der Lebensart und dann auch in unserem Magazin Echtzeit. Echtzeit, ne? Achso, und natürlich ist auch Lina Jachmann bei uns und wir freuen uns nach wie vor auf Ihre Anrufe 0800 22 54 22 54 oder Sie schicken uns eine Mail an gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Mehr Zeit, mehr Glück, mehr Freiheit, mehr Geld, mehr Ordnung und Platz für die wichtigen Dinge im Leben. Das könnte das Ergebnis sein, wenn wir unseren Lebensstil einschränken und es den Minimalisten gleichtun. Aber was wäre die Kehrseite? Darüber reden wir heute am Kauf-Nix-Tag mit unseren Gästen, Professor Dominik Inste, Wirtschaftsethiker am Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln und der Autorin Lina Jachmann und mit Manna Kehr aus Potsdam. Schönen guten Morgen, Frau Kehr.
Ja, guten Morgen. Ja, ich wollte noch einen Beitrag dazu hingeben. Ich als Handwerker und Schmuckdesigner hier in Potsdam, der durch Kreativität und handwerkliches Können sein schwer verdientes Geld ausgeben muss. Ich versuche immer zu überlegen, wer bekommt das Geld? Wem möchte ich unterstützen? Mhm. Also ich kaufe halt deswegen lieber auf den Markt ein und gebe den Bauern und Marktleuten mein Geld als der Supermarktkette. Und ich überlege, wenn ich Geschenke kaufe, ob ich nicht auch bei anderen Künstlern und Schmuckdesignern oder Töpfern oder anderen kreativen Menschen kaufe, die sich da individuelle Gedanken gemacht haben. Und das ist dann auch besonderer als die Massenware und auch oft liebenswerter am Ende für meine Freunde und Bekannten, denen ich das schenke.
Schön. Und wenn Sie bei der Marktfrau stehen, dann bestehen Sie darauf, dass es eine Papiertüte ist und keine Plastiktüte?
Na, ich habe selber meine Satteltaschen dabei.
Ach so, ist ja völlig klar. Ja. Frau Jachmann, Sie haben für Ihr Buch Einfach Leben, der Guide für einen minimalistischen Lebensstil, viele Menschen getroffen, die ähnlich ticken wie Mana Care. Da gab es zum Beispiel, also plastikfreie Supermärkte gibt es sowieso schon viele auch, ne?
Genau, also nicht nur plastikfrei, sondern tatsächlich ganz verpackungsfrei. Also das ist ein Trend, der sich zum Glück jetzt immer weiter durchsetzt. Eigentlich gibt es mittlerweile in fast allen Städten unverpackt Läden. Kann man einfach mal googeln und den nächsten in seiner Umgebung finden. Und der Vorteil ist, dass man eben dort einkaufen kann, indem man eigene Gefäße und Beutel mitbringt. Und dann wird das Gewicht des Gefäßes abgezogen und man bezahlt nur die Ware und kann eben alles lose einkaufen beziehungsweise sich abfüllen in Gläser. Das ist wirklich ganz klasse. Also Frau Kehr, noch mal kurz darauf, ich finde das wirklich ganz toll, den Ansatz, den Sie da verfolgen, weil ich auch immer versuche mir zu manifestieren, dass jeder Kassenbon, den ich erzeuge, dass das ein Stimmzettel ist. Ein Stimmzettel dafür, was für Firmen und was für Produkte es geben soll.
Frau Kehr, wie machen Sie es mit Kleidern? Ist da auch Ihr Kassenbon ein Stimmzettel? Also wo gehen Sie einkaufen? Wie gehen Sie Kleider einkaufen? Oder tauschen Sie auch?
Also erstmal ganz, ganz, ganz selten und trage auch immer die gleichen Sachen. Und dann Secondhand haben wir auch ganz schöne in Potsdam. Ja, und hin und wieder, wenn mal ein Stück wirklich passt, weil ich ja kurz bin, dann muss ich einfach mal kaufen, wenn es einfach passt.
Frau Jachmann, Sie haben die Kleiderei kennengelernt. Die gibt es in Hamburg, da wo unser Anrufer, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, herkommt, und in Köln. Was steckt dahinter und wer steckt dahinter?
Genau, also das ist ein ganz tolles, interessantes Modell. Und zwar funktioniert die Kleiderei eigentlich so wie eine Bibliothek, nur für Kleidungsstücke. Also man leiht sich keine Bücher aus, sondern Kleidungsstücke. Und das ist eben ein ganz toller Ansatz, gerade wenn man jetzt mal ein Kleidungsstück für einen besonderen Anlass braucht oder vielleicht auch ein Trendpiece, also irgendwas, was jetzt nicht zur Basic-Garderobe gehört, dann kann man sich dort dieses Kleidungsstück ausleihen, kann das eine Weile tragen und danach wieder zurückschicken und sich etwas anderes aussuchen. Und das finde ich eine super Möglichkeit, um einfach ein bisschen Varianz zu bekommen oder im Kleiderschrank zu bekommen. Oder jetzt liegt ja auch die Weihnachtszeit vor uns und vielleicht wird man eingeladen zu einer Weihnachtsfeier und möchte sich aber dafür nichts kaufen, weil man sagt, ach, sonst hängt das dann wieder 11 Monate im Kleiderschrank rum und wird nicht benutzt, findet keine Verwendung, und dafür ist das einfach ein unglaublich tolles Modell.
Frau Kehr, was ist der Gewinn dafür, dass Sie so leben, wie Sie leben?
Dass ich mich auf meine Arbeit konzentrieren kann, auf meine schöne Kreative und meine Kunden glücklich machen kann mit meinen besonderen Ideen.
Macht es Ihnen auch Spaß? Wir hatten eben so eine schöne Mail, in der eine Hörerin schrieb, es würde ihr sogar Spaß machen, auch neu nachzudenken und so über diese alternativen Lebensmöglichkeiten nachzudenken. Ist das auch ein Faktor, der für Sie greift?
Also ich glaube, ich habe das doch schon immer gemacht. Ich habe immer wenig Geld gehabt und musste sowieso jede Mark umdrehen. Mhm. Also das ist jetzt ein Problem, was mich gar nicht so, ich sehe es natürlich in meiner Umwelt, aber mich selber hat das gar noch nie so ich bin nicht so der Käufertyp.
Danke Ihnen sehr für den Anruf aus Potsdam, und wir gehen von Potsdam nach Braunschweig zu Martina Koch. Guten Morgen, Frau Koch.
Guten Morgen in die Runde. Ich finde das Thema sehr spannend und ich habe auch einen kleinen Beitrag dazu. Und zwar habe ich für mich die Erfahrung gemacht, dass es mir hilft, alle 2 bis 3 Jahre mal Bilanz zu ziehen und so zu gucken in meinen Kleiderschrank oder überhaupt so in meiner Wohnung. Brauche ich das noch? Und wenn ich dann der Meinung bin, dass ich es nicht mehr brauche, dann bringe ich es, wir haben ja von der Lebenshilfe in der Innenstadt das Verkauf, ein Sozialkaufhaus. Mhm. Und da bringe ich dann die aussortierten Sachen hin. Ich weiß, dass ich da was Gutes mit tue, weil ich erhalte die Arbeitsplätze von meinen Kolleginnen und Kollegen, weil ich auch bei der Lebenshilfe arbeite, aber in einer anderen Abteilung halt eben. Und das Verkauf, da kann eigentlich jeder einkaufen, also nicht nur sozial Schwache, halt eben auch Schnäppchenjäger. Aber wichtig ist halt eben, dass die Dinge nicht einfach im Müll landen.
Und wichtig bleibt natürlich auch, Frau Koch, dass schon das Wachstum weiterläuft. Das ist ja Ihr Punkt, Herr Inste. Also ohne Wachstum würde alles zusammenkrachen. Deshalb plädieren Sie für eine inklusive Wachstumsstrategie. Und dazu gehört das, was Martina Koch tut.
Ne? Naja, das ist ja auch halt eben so, ich habe selber eine Ausbildung im Einzelhandel gemacht. Mhm. Also ich habe hier bei uns bei Obi Schwebern Hobby basteln gelernt. Meine Schwester hat eine Ausbildung gemacht bei Horten damals noch in einer Stoffabteilung. Und also ich halte nichts von diesen, heutzutage sagt man ja Sale oder jetzt dieser schwarze Freitag, was jetzt aus Amerika wieder rübergeschwappt ist. Also davon halte ich gar nichts, weil die Menschen machen sich ja auch was vor, weil dieser Rabatt ist ja schon einkalkuliert. Ja, das wissen die Leute ja gar nicht. Also die Einzigen, die davon profitieren, sind die Einzelhändler. Mhm. Ne? Also nicht mal die Menschen, die die Dinge produziert haben, haben was davon. Ne? Die sind diejenigen, die am wenigsten davon kriegen.
Herr Inste.
Ne? Und es geht
geben Sie
auch
Herrn Inste gerade noch die...
Auch, ja? Es geht auch um Ressourcen, mhm. Also was einer der meiner Vorredner schon angesprochen
genau.
hat. Ne?
Genau.
Ja.
Herr Inste.
Also es gibt, wenn die größte Herausforderung der letzten Jahrzehnte im Prinzip gewesen ist, die Armut weltweit zu bekämpfen, 1990 bis heute haben wir die weltweite Armut, die Anteil der Menschen, die in extremer Armut leben, halbieren können durch verschiedenste Maßnahmen, dann ist tatsächlich jetzt die größte Herausforderung, dann das weiter fortzusetzen. Da gibt es gute Anzeichen, dass es gelingen kann. Aber dazu muss man natürlich, wie gerade beschrieben, ein Stück weit auch auf die Nachhaltigkeit der Produktion der Volkswirtschaften insgesamt achten. Und gibt einen Bob der Baumeister für Kinder, gibt es eine Serie. Und der beschreibt eigentlich schon sehr schön, worum es dann geht. Da geht es zum einen ums Wiederverwerten, ums Recyceln, aber auch nochmal neu verwenden. Also quasi ein Stück weit auch die komplette Produktionskette eines Produktes zu beschreiben. Und da er Häuser baut, was auch immer, versucht er eben auch da wirklich die einzelnen Stoffe wiederzuverwerten. Und da sind wir in Deutschland relativ weit, was das Recycling angeht und andere Länder davon auch zu überzeugen, dass man mit den Ressourcen, mit Abfall quasi auch den als Wertstoff sieht und den auch weiterverwenden kann. So kann man natürlich dann auch versuchen, Ressourcen zu sparen, ohne unbedingt immer Konsumverzicht leisten zu müssen. Weil man darf auch nicht verkennen, dass es für viele Menschen nicht nur schwer ist, Konsumverzicht zu leisten, sondern weil sie in Armut leben, eben das auch auf noch mehr Verzichten bedeuten würde. Und das ist sicherlich auch nicht etwas, was wir diesen Menschen dann empfehlen wollen würden.
Frau Koch, vielen Dank für den Anruf aus Braunschweig. Ich würde mit Ihnen, Herr Inste, gerne noch über das Wort bessere Verhütung, über das Stichwort sprechen. Gehört auch das zum inklusiven Wachstum oder der inklusiven Wachstumsstrategie?
Also für unseren Planeten wäre es sicherlich das Beste, wenn wir da dem Leitsatz folgen würden. Weniger ist mehr, also weniger Kinder, weniger Geburten. Insbesondere in Afrika, wo wir dann quasi über Verhütungsmittel reden können, aber natürlich auch genau darüber, bessere wirtschaftliche Rahmenbedingungen zu schaffen, sodass die Menschen eben nicht mehr so viele Kinder brauchen oder nicht mehr so viele Kinder bekommen als Altersvorsorge. Ja, weil sie sagen, ich brauche, weil meine Kinder möglicherweise sterben oder weil es unsicher ist, ob sie einen Job bekommen, brauche ich quasi einfach viele Kinder, um in irgendeiner Form auch mein Alter in Anführungsstrichen vorzusorgen. Dass man eben quasi über bessere Institutionen, über Wirtschaftswachstum letztlich dann dort auch dazu kommt, dass eben der Einzelne nicht mehr so viele Kinder bekommt. Dazu gehören auch religiöse Dinge mit, spielen mit eine Rolle. Aber tatsächlich zeigt wirtschaftliche Entwicklung immer auch einen Effekt dahingehend, dass wir weniger Kinder bekommen und dafür zugleich etwas Gutes für den Planeten tun. Weil auch da muss man klar sagen, für den Planeten wäre es besser, wenn wir Menschen gar nicht existieren würden. Dann würde es ihm sicherlich deutlich besser gehen. Aber so weit würde ich dann doch nicht gehen und auch vielleicht Kindern nicht ein schlechtes Gewissen machen und ihnen sagen, jedes Mal, wenn du ausatmest, schädigst du die Umwelt. Das ist sicherlich auch kein hilfreicher Weg.
Ich bin auch froh, dass wir alle existieren. Unser Tagesthema bei Deutschlandfunk Kultur ist heute der Verzicht bzw. der Minimalismus. Gleich nach 11 Uhr geht es in der Lesart weiter mit diesem Thema und heute Nachmittag in der Echtzeit, unserem Magazin für Lebensart. Denn heute ist ja der Kaufnix-Tag, ein Gegenentwurf zum Black Friday. Und deshalb reden wir heute im Gespräch über die Frage, ist weniger wirklich mehr? Nicole Gottschalk aus Bautzen schreibt, ich lebe aktiv Konsumverzicht. Das war eine Entwicklung von 2 Jahren mit meiner Familie. Da kam dann das plastikfreie Leben in unsere Familie und wir haben alles aus Plastik verkauft, verschenkt, gespendet. Wir haben dadurch viel hochwertige Gegenstände, die eine höhere Lebensdauer haben, zugelegt. Viel Edelstahl, Holz, Glas, Bambus. Und sie sagt, das Ganze kommt ihrer Tochter, die ist 8 Jahre alt, zugute. Sie geht anders mit Bedürfnissen und Wünschen um. Schönes Beispiel. Sie haben, Jana Jachmann, ein anderes Beispiel kennengelernt. Und zwar ein Paar, das total top ist in Sachen Müllvermeidung, Zero Waste. Wie schaffen die zwei das, ganz wenig Müll zu machen?
Ja, also das war wirklich beeindruckend. Ich wurde eingeladen von dem Paar und sie zeigten mir dann mehr oder weniger zur Begrüßung so ein Wegglas. Also ich würde jetzt vermuten, das hat so ein Fassungsvermögen von 750 Millilitern, also so ein normales kleines Wegglas. Und in diesem Wegglas war dann ein bisschen Müll drin. Und die beiden erklärten mir dann, dass das der gemeinsame Müll von einem ganzen Jahr ist. Und das war total interessant, weil wir dann das Glas eben einmal ausgeschüttet haben und uns angeschaut haben, was dort für Dinge übrig geblieben sind. Also auch Müll, den die beiden Profis dann nicht mehr vermeiden konnten. Das waren hauptsächlich Kronkorken von Flaschen und Kassenbons, weil man dazu sagen muss, dass die meisten Kassenbons eben mit einer Kunststofffolie beschichtet sind, auch wenn das nicht so aussieht. Man denkt, das wäre Papier, ist aber eben kein reines Papier und darf deswegen auch nicht ins Altpapier gegeben werden. Ja, was die beiden machen, das war unglaublich spannend. Also ich bin auch mit beiden zusammen einkaufen gegangen. Das sind eben klassische Dinge, die man auch ganz einfach selber im Alltag umsetzen kann. Eigene Gefäße mitbringen, Jutebeutel mitbringen und so weiter. Yeah. Und dann sich eben so kleine Gewohnheiten zu eigen machen. Also wenn man im Restaurant ist, die Serviette abbestellen, den Strohhalm abbestellen. Also die haben dann eben Stahl- oder Glasstrohhalm selber dabei, zeigen das dann auch dem Kellner oder der Kellnerin und sagen, hier, wir brauchen das nicht. Wir haben unsere Stoffserviette, wir haben unser Stofftaschentuch selber dabei. Also das sind einfach kleine Umstände. Im Alltag. Die haben zum Beispiel auch eine Wurmkiste auf dem Balkon und geben dort Küchenabfälle hinein und die Würmer verarbeiten dann die Küchenabfälle wieder zu feinstem Dünger.
Das ist hochinteressant.
Also ein toller geschlossener Kreislauf.
Ich bin gespannt, welchen Kreislauf Stefan Opel schließt. Er ruft uns an aus Erfurt. Schönen guten Morgen, Herr Opel.
Einen schönen guten Morgen.
Wie sieht es bei Ihnen aus mit dem Verzicht oder auch Nicht-Verzicht?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe, wenn es jetzt um Verzicht geht, ist ja die Frage, wie geht man damit um? Und ich habe mir jetzt mal im Laufe der Sendung auch ein paar Sachen aufgeschrieben, weil mich das interessiert hat und angesprochen hat, wo ich drüber reden kann. Und zwar ist erstmal die Frage, was ich brauche und wo ich das herbeziehe. Zum Beispiel, ich mache es mal ganz einfach, ein Mann trinkt gerne Bier, ich trinke auch gerne Bier. Warum muss ich ein Bier kaufen, was irgendwo gemacht wurde? In Thüringen haben wir so schöne Brauereien, so kleine, und dann trinke ich doch regional, um einfach auf diesen Transportweg zu verzichten. Und bei den anderen Lebensmitteln gucke ich da eben auch möglicherweise drauf, dass ich da ähnlich handle. Mhm. Also in klein gesprochen. Ich habe jetzt eine ganze Menge, ich will das gar nicht so ausdehnen, einfach viele Sachen wurden auch schon angesprochen, wie zum Beispiel auch, dass man eben hochwertige Produkte kauft und eben nichts Billiges, weil man kauft ja doch mehrfach. Und wenn man sieht mal in so einer Stadtwirtschaft, wo so Müll recycelt wird, was da für Müll liegt, das tut einem einfach weh auch. Mhm. Wie viel billige Sachen eben sofort gekauft und weggeschmissen werden. Das tut weh und deshalb vielleicht hochwertige Sachen kaufen. Und dann ging es ja darum, Sachen reparieren, wurde ja auch gesagt, ja. Das ist, bin ich auch ein großer Freund von. Und viele Sachen, wenn man wirklich mal sich Mühe gibt, also wenn man das wirklich tut, dann gehen eben viele Sachen, weil es wirklich manchmal nur Kleinigkeiten sind. Und dann habe ich hier auch aufgeschrieben, man kann auch Werkzeug teilen zum Beispiel. Warum braucht jeder Haushalt eine Bohrmaschine? Ja, man kann auch mit den Nachbarn sagen, wir kaufen uns ein Gerät und nutzen eben zu viert oder zu fünft solche Geschichten. Sowas gibt es auch. Und dann gibt es auch Repier-Cafés bei uns in der Stadt. dass man quasi Sachen, die kaputt sind, irgendein Haushaltsgerät, dass man damit in so ein Repair-Café geht und da gibt es Ehrenamtliche, die das eben sportlich finden und das heißt sportlich, die eben wegen der Sache gerne reparieren und anderen Leuten damit helfen können und somit auch wieder Müll vermeiden können.
Und was Sie uns erzählen, Herr Opel, führt natürlich auch zum Stichwort Sharing Economy, Herr Enste.
Richtig.
Ja. Neue Welle oder neue Wege des Teilens.
Ich würde vor allen Dingen, also zum einen, was Herr Opel gesagt hat, ist einfach tolle Möglichkeiten, die es gibt, wo man tatsächlich dieses Ding, diese anderen Lebensstile auch leben kann und wo es dann ja einfach auch Spaß machen kann. Das ist für mich immer wichtig, dass Verzicht nicht gleichbedeutend ist mit, ich muss mich quälen oder darf es nicht tun, weil ich ein schlechtes Gewissen habe, sondern es kann ja quasi einfach auch neue Möglichkeiten, neue Räume, neue Kontakte auch schaffen, die man bekommt, wenn man in das Repair-Café geht oder, wie Sie angesprochen haben, mit der Nachbarschaft die Bohrmaschine, den Rasenmäher oder Ähnliches teilt. Das ist unter dem Begriff Sharing Economy, Sie hatten es gerade angesprochen, Frau Steinhauer, ist quasi einfach ein neuer Modebegriff für das, was wir früher Nachbarschaftshilfe genannt haben. Ja, also gerade auf dem Dorf gibt es das weiterhin, wo man eben gemeinsam das Haus baut, wo man gemeinsam tatsächlich Dinge schafft und natürlich ganz normal größere Werkzeuge teilt. In dem Kontext der Sharing Economy, auch durch Internet, wo es dann Kleiderkreisel oder andere Tauschmöglichkeiten gibt, hat es nochmal einen gewissen, oder erlebt es einen gewissen Hype. Wir kennen vielleicht alle auch Airbnb oder Carsharing-Angebote und so weiter, die das Ganze durch die Digitalisierung nochmal einer größeren und anderen Bevölkerungsgruppe zugänglich machen, als es auf dem Dorf der Fall ist. Aber natürlich ist das eine hilfreiche Möglichkeit für bestimmte Produkte, wo man dann eben zum einen das Erlebnis verbinden kann mit dem Sparen oder dem weniger Konsum beispielsweise, dass man eben mit dem Nachbarn gemeinsam vielleicht dann auch die Geräte nutzt oder gemeinsam sich gegenseitig hilft. Mhm. Und das stärkt das Zusammengehörigkeitsgefühl, das verringert Einsamkeit und. Also insofern gibt es da sicherlich Beispiele, die da ganz gut funktionieren können in diesem Kontext.
So lernt man seinen Nachbarn und die Straßennachbarn und die Leute im Haus kennen.
Und nicht nur dadurch, dass sie dann die Pakete annehmen, genau, die der Paketbote gebracht hat.
Herr Opel, vielen Dank aus...
Moment, ich hätte da...
Entschuldigung, jetzt habe ich ihn. Herr Opel, rufen Sie uns nochmal an. Ich habe Sie weggedrückt. War keine Absicht. Bitte rufen Sie uns nochmal an. Sie sollen unbedingt Ihren zweiten Satz sagen. Derweil lese ich vor, was Michael Peters zu bedenken gibt. Er schreibt, Millionen von Menschen machen ganz oft einen Kaufnix-Tag. Hartz-IV-Empfänger, Geringverdiener, alleinerziehende Mütter oder Obdachlose. Minimalismus ist in heutiger Zeit, schreibt Michael Peters, Ausdruck von leichtem Wohlstand. Das ist nicht verwerflich, die anderen in der Gesellschaft aber darüber zu vergessen, ist es schon etwas. Danke für diese Mail, Herr Peters. Allerdings möchte ich Ihnen sofort auch den Podcast unserer Sendung empfehlen, in der wir bereits in der allerersten Runde betont haben, dass sich nicht jeder Minimalismus leisten kann und auch nicht jede. Und es muss sich auch nicht jeder leisten können und es ist auch kein Dogma. Ist, glaube ich, für Sie auch nochmal wichtig, Frau Jachmann, ne? Das zu unterstreichen. Sie nickt.
Absolut.
Jutta Weber ruft uns an aus Augsburg. Guten Morgen, Frau Weber.
Hallo. Ja, ich habe jetzt mein Bodenwischen unterbrochen, weil ich wollte eigentlich genau dasselbe sagen, was Herr Peters gesagt hat, dass es immer so ein bisschen den Luxusruch hat, wenn man sich Minimalismus eben leisten kann. Also ich kenne auch viele Menschen, die von Transferleistungen leben und die würden gerne mal richtig konsumieren. Und ich selber bin nicht so. Ja, also ich lebe durchaus so minimalistisch, aber ich kann das echt nachempfinden, dass da dieser Hunger ist nach Sachen kaufen und mitmachen und teilhaben und so weiter. Ja, das ist jetzt eher ein politischer Gedanke eigentlich.
Ist aber ein wichtiger Gedanke, deshalb hatten wir den ja ganz am Anfang unserer Sendung
da
auch schon aufgegriffen. Herr Enste, aber ruhig nochmal zu diesem Aspekt der Niedrigverdiener, die auch nicht auf den Konsum verzichten, die den nicht leben wollen, weil sie es einfach auch schön finden, teilzunehmen, wenn sie es denn können.
Ja, wenn sie es schaffen.
Eben.
Ja, also das ist, glaube ich, ein ganz natürliches Bedürfnis, auch der Wunsch, manche würden sagen, die Gier nach mehr besitzen zu wollen. Aber das ist etwas, was ganz natürlich ist und vor allen Dingen dann, wenn es darum geht, dass wirklich gerade die minimalistischsten Bedürfnisse nur befriedigt werden können, ist etwas anderes, als wenn ich freiwillig darauf verzichte, bestimmte Güter zu konsumieren.
Ja.
Und diesen Unterschied, glaube ich, muss man sehr, sehr klar machen. Also man muss sich Minimalismus leisten können im Sinne von, es ist eine freiwillige Entscheidung, das zu tun. Wenn ich da gezwungen bin, aus materiellen Gründen bestimmte Dinge mir nicht leisten zu können, dann sehne ich mich natürlich auch viel stärker nach dem, was ich dort überall alles an Angeboten habe. Und vor dem Hintergrund, dann muss man das, wie Sie es sehr schön ja auch beschrieben haben, differenzieren, für wen und für welche Gruppe Kaufnix-Tage oder andere Ansätze dann hilfreich sind und passend.
Frau Weber, erzählen Sie noch mal ein bisschen von sich, wie Sie es halten mit dem Einkaufen?
Also ich bin seit, glaube 25 Jahren immer im Ökoladen gewesen, obwohl ich teilweise auch alleinerziehend war, wenig Geld hatte und gehe halt allgemein so davor, wie Sie es auch gesagt haben, Sachen teilen, bin in der Werkstattgemeinschaft Mitglied, wo ich auch Geräte teile und so weiter und ja, eigentlich bin ich auch so ein Minimalist, aber ich erlebe halt Leute, die das emotional so nicht sehen können und verstehe die auch.
Mhm. Ja, ich denke, da gibt es wirklich viele Aspekte. Also ich habe bei der Recherche für mein Buch auch Menschen kennengelernt, für die der Minimalismus auch ein Stück ein Ausweg aus zum Beispiel einer Überschuldung war. Also einer der Protagonisten hatte eine persönliche Krise, er hatte hohe Schulden, er hat sich von seiner Freundin getrennt und hat eben saß in einer Dreizimmerwohnung, die voll mit Dingen war und hat dann durch den Minimalismus sein Leben wieder in den Griff bekommen. Er hat wäschekörbeweise voll Dinge verkauft über eBay bei der Post, haben sie schon immer gelacht und gesagt, wenn er da wieder mit den Paket-Waschkorbkisten voll Pakete reingekommen ist, haben die schon immer gelacht und gesagt, ach, da ist er wieder. Und er hat innerhalb von kürzester Zeit sich von allen oder fast allen Dingen getrennt, ist in eine kleine Einzimmerwohnung gezogen, hat seinen Stromverbrauch, also den Energieverbrauch massiv gedrosselt, möchte jetzt auch sich so ein kleines Balkonkraftwerk aufstellen, um eben seinen Strom selber zu generieren, den wenigen Stromverbrauch, den er überhaupt noch hat, und hat dadurch sein Leben ja wieder in den Griff bekommen und ist jetzt glücklich und fokussiert.
Schön. Frau Weber, vielen Dank für Ihren Denkanstoß aus Augsburg. 0800 22 54 22 54 ist unsere Telefonnummer. Die Mailadresse gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Unser Thema, der Kaufnix-Tag. Ist weniger, wirklich mehr? Und Professor Inster hat vorhin gesagt, durch Wachstum und Globalisierung sei die Armut auf der Welt halbiert worden. Nun fragt Friedrich Smetana per Mail, wie definieren Sie Armut? Was ist der Maßstab?
Also bei den Zahlen, die ich gerade genannt habe, geht es darum, was die UN quasi als Ziel 1990 sich gesetzt hatte, nämlich die weltweite extreme Armut tatsächlich erfolgreich zu bekämpfen. Damals lebten etwa die Hälfte der Menschen von weniger als einem US-Dollar 25 pro Tag. Und mittlerweile sind es zum Glück deutlich weniger Menschen insgesamt geworden, obwohl die Weltbevölkerung angestiegen ist. Und diese Form der extremen Armut ist da in den Blick genommen worden und mithilfe insbesondere der Einbindung der Länder wie China, Indien und anderer asiatischer Staaten ist es gelungen, dass gerade dort die Menschen aus dieser Armutsfalle hinausgehen konnten. Südamerika gehört auch mit dazu. Und das liegt eben vor allem auch daran, dass dort mehr Güter produziert werden, die auch in den reicheren Ländern der Welt konsumiert werden. Also insofern war dann der Welthandel, die Ausbau der Welthandel, bei all den Problemen, die wir für die Nachhaltigkeit und Umwelt festgestellt haben, war das für die Menschen dort ein Segen.
Ein Segen wäre auch Ihrer These nach, wenn es weniger Kinder auf der Welt, weniger Menschen auf der Welt gäbe, also bessere Verhütung. Und dazu ruft uns Gül Gützel aus Stuttgart an. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Daran haben Sie sich ein bisschen gestört, Frau Gützel.
Ja, ich bin Mutter vier Kinder. Ich, vielleicht hören Sie auch aus meinem Akzent, dass ich auch nicht Deutsch, sondern mit dem ausländischen sogenannten Hintergrund habe. Aber ich lebe seit 72 in Deutschland, also ich bin schon Deutsche. Mhm. Und ich bin auch Journalistin, kurdische Journalistin. Ich habe sehr viel über dem Kinder und Umwelt gesehen, auch im Nahosten, wo ich war, und auch hier in Europa bei dem Krieg, der Jugoslawienkrieg. So, unsere Kinder bereichern unsere Welt. Aber was unsere Umwelt stört, ist die Ausbeutung Waffen, alle Art von Waffen, die dann benutzt werden und hergestellt werden. Wir Menschen sollen erstmal begreifen, egal welche Hautfarbe, Religion oder Ethnien ich gehöre, dass wir Geschwister sind. Dass wir uns nicht zum Feinde machen, damit dass wir den Orten, die dann Bereicherung, Erdbereicherung besteht, ausbeuten und die Menschen, die dann nicht wie wir denken, mit unseren hergestellten Waffen zu töten. Zum Beispiel, ich war auch in Halabja, das war 1989, und da wurde Giftgas eingesetzt, die dann aus Deutschland hergestellt wurde. Also Kinder vernichten unsere Welt, wir brauchen unsere Kinder und wir sollen umdenken, weniger Waffen zu herstellen, um unsere Welt zu schützen. Mhm. Wir brauchen keine Waffen, wir brauchen keine Kriege, wir brauchen unsere Kinder in unserer ungestörten Welt überall zusammenzuleben. Mhm. Vielleicht sollen die Wissenschaftler in der Richtung denken und bilden. Wir brauchen eine friedliche Gesellschaft und nicht Hass gegen andere Ethnien. Und ich pass auf mit dem Einkaufen. Ich kaufe nie eingepackte Sachen. Und wenn ich Flaschen habe und natürlich aussortieren, um Welt zu leben, seit ich jetzt denken kann. Wir Mütter denken anderes. Wir denken um unsere Kinder und Zukunft unserer Umwelt. Wir können ohne Kriege mit viel Kindern glücklich miteinander leben.
Frau Güssel, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Vielen Dank, dass Sie uns das gesagt haben. Herr Professor Enste dazu, bitte.
Ja, es ist natürlich etwas holzschnittsartig in der Kürze der Zeit, wie man die Dinge beschreiben kann. Wenn Sie es ein bisschen nachlesen möchten, wenn Sie meinen Nachnamen eingeben und Moral, dann kommen meine drei kostenfreien Publikationen, wo ich mich etwas ausführlicher mit den Themen beschäftigt habe, die wir hier anschneiden. Der Punkt, den Sie richtig machen, ist natürlich, dass Kinder eine Bereicherung sind. Ja, Kinder, ich habe selber, zwei Kinder und ich würde auf nichts um der Welt darauf verzichten wollen, diese beiden Jungs zu haben oder vielleicht auch noch mehr Kinder. Aber natürlich ist es dann das, was für den Einzelnen toll ist und was auch wichtig ist, weil Menschen, die Kinder haben, nachhaltiger denken, an die nächste Generation sehr viel stärker denken. Dann kann die individuelle Entscheidung, die das Glücksgefühl steigert, kann für die gesamte Welt halt trotzdem problematisch sein, gerade wenn es eben mit der begrenzten Ressourcen einhergeht oder dass das Problem dabei ist. Und insofern muss man da immer trennen zwischen dem, was für den Einzelnen wunderbar ist. Gerade in Deutschland brauchen wir auch viele Kinder für unser Sozialsicherungssystem und so weiter. Mag es trotzdem für den Planeten insgesamt problematisch sein. Vor allen Dingen dann, wenn Menschen sich gezwungen sehen, Kinder auf die Welt zu bringen, einfach weil sie zu viel Angst haben müssen, dass ihre Kinder frühzeitig sterben oder in Kriegen umgebracht werden. Und insofern ist natürlich der beste Weg, wenn es gar keine Kriege mehr gäbe, keinen Kampf um Ressourcen und man dann in der Folge vielleicht auch nicht mehr die Notwendigkeit sehen würde, viele Kinder auf die Welt zu bringen, einfach aus ökonomischen Gründen, sondern wirklich aus den beschriebenen Gründen, dass sie einfach einen glücklicher machen.
Dankeschön, Frau Güssel nach Stuttgart. Und wir bleiben beim Thema Kinder, weil wir nämlich zu Nicole Masso nach Darmstadt gehen. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Das ist jetzt eine schöne Brücke von Güssel zu Ihnen.
Ja, habe ich mir auch gerade gedacht.
Was machen Sie, Frau Masso?
Ach, ich bin Grafikdesignerin in Darmstadt und habe eine Tochter. Und mit der Tochter habe ich ein Recyclingprojekt gegründet. Also es steckt noch ein bisschen in den Kinderschuhen, aber es hat eben damit zu tun, dass wir gemerkt haben, dass man eigentlich Kindersachen gar nicht kaufen muss, sondern dass gerade bei uns auch in Darmstadt im Viertel ganz viele Sachen weitergegeben werden. Und wir sind mit unseren Sachen dann auch oft auf Flohmärkte gegangen und sind dann die Sachen irgendwie nicht losgeworden. Und dann, meine Tochter malt ziemlich viel und wir kamen auf die Idee, dann diese Zeichnungen auf die Shirts zu drucken, damit damit der Wert der Sachen wieder etwas steigt und man sich irgendwie auch nicht an den Flecken, die da drauf sind, irgendwie stört, sondern eher...
Alles übermalt, alles schön übermalt.
Richtig. Und das Shirt kann trotzdem irgendwie gut getragen werden und kann auch mal durch ein paar Hände gehen und man kann sich daran erfreuen. Genau, und da dachte ich, das passt hier irgendwie ganz gut hin, um eben auch der nachfolgenden Generation zu zeigen, wir müssen nicht immer gleich in den Laden gehen und neue Sachen kaufen, nur weil wir vielleicht rausgewachsen sind oder weil da irgendwie ein Fleck drauf ist oder so, sondern wir können auch noch mal gucken, wie wir das anderweitig gestalten.
Wie gut wird das angenommen in Ihrer Nachbarschaft und in Ihrer Umgebung?
Ja, es ist noch ein bisschen schwierig. Da kommen wir auch zu diesem Kostenpunkt, weil natürlich auch da jetzt neue Kosten anfallen, Druckkosten und so weiter. Und es ist das Angebot in den Geschäften hier. Also ich habe gerade gesehen, hier in den Geschäften kostet ein neues Shirt 5,99 € und ich würde meins natürlich irgendwie für etwas mehr Geld verkaufen, weil da eben weil es eben da auch um Wert geht. Und das läuft noch nicht so ganz gut, obwohl die Leute, die uns kennen, eben da uns unterstützen und sagen, das machen wir, die Zeichnungen sind doch toll und das sieht super aus, ist eine gute Farbkombi und was weiß ich nicht alles. Aber wie schon, glaube ich, vor ein paar Minuten gesagt, das erreicht natürlich jetzt auch nicht die Zielgruppe, Sozialhilfeempfänger und so weiter, die da von profitieren müssten und das ist natürlich schwierig. Also im Moment kaufen eher die Erwachsenen die Sachen und sagen, kannst du uns nicht mal bitte so ein Shirt mit der tollen Zeichnung machen?
Oh ja, Mann. Ja, vielen Dank, Frau Massau. Ich finde das wirklich ein schönes Beispiel, wie es möglich sein kann, Dingen ein zweites, drittes, viertes oder mehrfaches Leben noch einmal zu geben. Etwas, was mir dazu auch noch einfällt, da bin ich auch im Rahmen meines Buchs drüber gestolpert, ist ein Sharing-System für Kinderspielsachen. Und zwar ist es ja so, dass Kinder schnell, das kennen Sie sicherlich auch, das Interesse an Spielsachen verlieren, weil sie sich weiterentwickeln und einfach andere motorische Fähigkeiten und Interessen ausbilden. Und da gibt es verschiedene Anbieter, die eben nach einem Leihsystem Spielsachen ausborgen, dann kann man die verwenden und wenn die Kinder dann im nächsten ein Jahr später oder ein paar Monate später kein Interesse mehr haben, kann man die zurückschicken, die werden desinfiziert, wieder neu verpackt und dann weitergegeben. Das finde ich auch eine klasse Möglichkeit, dass man eben nicht das Kinderzimmer so voll rümpelt.
Frau Massau, ganz herzlichen Dank und viel Erfolg weiterhin mit Ihren Kindersachen in Darmstadt. 0800 22 54 22 54 bleibt unsere Telefonnummer für die letzte Runde zum Thema Ist weniger wirklich mehr? Und Ulrike Schmidt aus Amalienfeld in Brandenburg schreibt uns von ihrem Konsumverzicht-Experiment, das schon einige Jahre zurückliegt. Und zwar hatte sie beschlossen, ein Jahr lang weder Textilien, Schuhe noch Bücher und Geschenke zu kaufen. Und nun schreibt sie, das führte dazu, dass ich etliches an Klamotten wirklich aufgetragen habe, Bücher mir nur noch aus der Bibliothek ausgeliehen habe bzw. meine ungelesenen Bestände durchgelesen habe und Geschenke komplett selbst gefertigt habe. Das Ergebnis? Ich habe das Jahr ohne Probleme, im Gegenteil mit viel Freude und Erfüllung erlebt, nämlich ressourcenschonend, nachhaltig und mit einem freien Lebensgefühl. Es war sogar sehr einfach, da ich die Entscheidung nur einmal treffen musste. Die Fülle, in der ich lebe, hätte noch länger gereicht. Danke dafür, Frau Schmidt. Und Christoph Morgenstern wartet in Magdeburg auf uns. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Ich wollte zu dem Thema was sagen, Kaufverhalten und Erziehung. Ich bin in dem Haushalt aufgewachsen und wir waren 3 oder 4 Brüder. Und da war das Kaufverhalten, wenn ich das so zurückverfolge, schon als Kind so, wie es jetzt auch als Erwachsener ist. Also es hat sich nicht irgendwie verändert. Und bei meinen Kindern kann ich das auch so beobachten. Also das, man kann sicher das Kaufverhalten schon mit Erziehung lenken oder leiten, aber direkt das Kaufen selber. Also ich arbeite auch in einem Kinderheim und dort kann ich das auch beobachten. Dass also
wie machen Sie es denn, Herr Morgenstern? Wie gehen Sie denn einkaufen? Sehr bewusst?
Ja, also ich bin da eher ein Minimalist, also an Kleidung und Wohnung. Ich lebe jetzt allein. Ich habe eine 33 Quadratmeter Wohnung. Die Sachen, die ich mir zuletzt gekauft habe, die größeren Anschaffungen wären Kühlschrank, Waschmaschine und Küchenherd. Und das ist schon 25 Jahre her. Es wird ja gesagt, dass die alten Geräte mehr Strom verbrauchen. Mein Stromverbrauch ist 25 Euro im Monat. Also und ich koche jeden Tag. Also ich brauche nicht sehr viel oder so gut wie nichts. Und ich muss aber auch nicht darauf verzichten. Also was ich brauche, kaufe ich mir. Und das ist, ich habe
Frau Jachmann, das ist ja auch genau die Erfahrung, Herr Morgenstern, das ist genau die Erfahrung, danke übrigens, dass Sie uns das erzählen, die Frau Jachmann gemacht hat mit ihren Interviewpartnern für ihr Buch Einfach Leben. Minimal Mimi, die hat es ähnlich gemacht wie Christoph Morgenstern. Ne? Die hat auch sehr reduziert und ist damit ganz zufrieden.
Ja, auf jeden Fall. Also ja, Minimal Mimi macht ganz viele Dinge, ist da wirklich ganz aufgeschlossen, hat zum Beispiel angefangen, Waschmittel aus Kastanien herzustellen. Also in Kastanien sind natürliche Saponine enthalten und die Kastanien können einfach im Herbst gesammelt werden, getrocknet werden und dann geviertelt oder geschreddert werden und als Waschmittel benutzt werden. Also da gibt es wirklich ganz interessante Sachen, die man ausprobieren kann, die Geld sparen und die Ressourcen sparen, gut sind für die Umwelt. Da profitieren wir alle von.
Herr Inste, das sind die individuellen Geschichten, von denen Christoph Morgenstern erzählt, von denen Frau Jachmann gerade erzählt hat. Wie ist es, wenn wir aufs große Ganze nochmal gucken am Schluss? Es gibt die drei großen Cs, die Sie als Wirtschaftsethiker ja auch lehren. Worin bestehen die?
Ja, in der Tat. Also das, was wir viel diskutiert haben, ist ja das, was der Einzelne, das Individuum machen kann. Auf Englisch heißt das Conduct, also die Haltung, die ich dem Konsum gegenüber habe. Und da kann jeder für sich selber entscheiden, welche Art von Konsum er leben möchte. Das kann der Staat einem erleichtern, indem er bestimmte Compliance-Regeln aufstellt. Das ist das große C quasi, wo der Staat Dinge verbietet. Ja, also der Staat sagt, bestimmte Produkte dürfen nicht mehr verkauft werden oder sie werden mit höheren Steuern belegt, wie das Rauchen, oder man darf in bestimmten Gegenden, in bestimmten geschlossenen Räumen, öffentlichen Räumen nicht mehr rauchen, wo der Staat dann quasi mit Verboten versucht, bestimmte Dinge zu bewirken. Der Veggie Day, ein Kaufnix Day, der quasi verpflichtend wäre. Wir kennen die Sonntagsfahrverbote in Zeiten der Ölkrise vielleicht noch. Also das sind dann quasi staatliche Sanktionen, mit denen man versucht, Menschen dazu zu bringen, das zu tun, was der Staat als richtig empfindet. Und in der Mitte gibt es quasi dann die Unternehmen, die versuchen können, über eine andere Kultur oder Culture, das ist das dritte C, versuchen tatsächlich im Markt neue Produkte zu etablieren. Und das ist so ein bisschen mein Appell immer an meine jungen Studenten, die sich auch über das herrschende Wirtschaftssystem gerne beklagen, wo ich sage, dann macht das anders. Dann gründet Startups, geht in Unternehmen hinein und setzt euch mit euren Ideen, Idealen in den Unternehmen durch, dass dort nachhaltige Prozesse etabliert werden, dass mehr auf Fairtrade geachtet wird, dass es kein Fast Fashion mehr gibt, sondern Slow Fashion, dass man quasi nicht nur den eigenen Konsum verändert, sondern als Mitarbeiter in diesen Unternehmen quasi auch für eine Veränderung in den Unternehmen sorgt und darüber dann durch ein verändertes Angebot die Menschen, vielleicht irgendwann die Konsumenten auch dazu bringt, genau diese anderen Produkte anzunehmen. Und auf diesen drei Ebenen, wenn man die klug integriert, dann muss man nicht die Freiheit der einzelnen Menschen immer staatlich einschränken, sondern man kann tatsächlich auch über eigenes Engagement etwas bewirken. Und das ist mir immer lieber, als wenn dann irgendwo Politiker aus welchen Interessen gesteuert auch immer bestimmte Verbote erlassen.
Hat das, haben die drei großen Cs, Compliance, Culture, Conduct, so das Zeug zum Hit? Also könnte das wirklich so ansteckend sein, dass die Start-Upper, die Sie auch gerade erwähnt haben, dass es davon wirklich viele, viele, viele gibt, die versuchen, das umzusetzen?
Und das ist meine Motivation, mich immer vor meine Studenten zu stellen, Führungskräfteseminare in der IW-Akademie anzubieten, wo wir Führungskräften aus Unternehmen quasi die Chance bieten, selber zu reflektieren, was sie denn wirklich machen möchten, ob sie wirklich immer nur diesem Wachstumsgedanken hinterherhinken möchten, nur die Shareholder-Value-Interessen befriedigen wollen oder was sie als Führungskraft tatsächlich auch glücklich macht. Und meine Hoffnung ist, dass man über diesen Weg tatsächlich Veränderungen schaffen wird, nicht von heute auf morgen, aber doch immer mehr Menschen einfach für solche Themen und Dinge begeistern kann, ohne dass es in irgendeiner Form dann staatlichen Zwangsbedarf oder Vorschriften oder Regeln.
Frau Jachmann, was ist für Sie so die Quintessenz gewesen, nachdem Sie das Buch geschrieben haben, Einfach Leben, und diesen Guide für einen minimalistischen Lebensstil dann herausgegeben haben? Hat das nochmal Ihnen einen Schub gegeben oder wie hat Sie das auch verändert, diese Menschen, die Sie da kennengelernt haben?
Oh, das hat mich unglaublich verändert. Also das hatte einfach einen sehr, sehr großen Einfluss darauf. Mittlerweile hat sich das schon so verselbstständigt, dass ich gar nicht mehr groß darüber nachdenke, sondern das ist so in Fleisch und Blut übergegangen. Also ja, irgendwie überhaupt noch so bewusst in ein Einkaufszentrum zu gehen oder sowas, das würde ich gar nicht mehr machen. Das kommt für mich gar nicht mehr in Frage. Das ist irgendwie völlig raus aus meinem Leben. Also da sind jetzt so, ist ein ganz anderes Werteset jetzt zum Vorschein gekommen.
Ist es schwierig, das in die Breite zu tragen? Also stoßen Sie auch durchaus auf Widerstand oder auf viele Fragezeichen?
Also ich muss sagen, die Resonanz ist total positiv. Das Interesse ist super groß an dem Thema. Also das haben wir heute ja auch schön gesehen, dass wir ganz toll dazu ins Gespräch gekommen sind. Und genauso erlebe ich das auch im Privaten.
Was werden Sie heute noch einkaufen müssen? Ich muss noch Lebensmittel besorgen.
Ja, da schließe ich mich an. Lebensmittel werde ich auch noch besorgen. Und da nehme ich natürlich meinen kleinen Jutebeutel mit. Und ich denke, das ist auch ein bisschen die Quintessenz. So viele kleine Schritte von vielen kleinen Leuten können dann hoffentlich doch viel verändern.
Herr Inste, müssen Sie auch noch raus?
Meine Frau möchte sich gerne noch Küchen anschauen. Unsere ist aber auch schon ein paar Jahre alt. Insofern gucken wir mal, was wir da Schönes finden.
Das sagen Sie etwas resigniert, als hätten Sie nicht ganz so viel Lust darauf. Habe ich das richtig rausgehört?
Ach, mein kleiner Sohn, also unser Sohn ist dabei, der ist 2. Und dann werden wir schon gemeinsam auch viel Spaß haben beim Küchengucken.
Klaus-Paul Müller schreibt, vor einiger Zeit ging es bei mir darum, ob ich in Berlin weiter in der Wohnung leben will. Ich machte mich auf die Suche nach dem größten Kontrast zum Leben in der Stadt, zog in einen Bauwagen, kaufte eine Wiese unweit der Ostsee. Ich habe jetzt 16 Quadratmeter, die feinst ökologisch aufgebaut sind, trage mein Wasser in den Wagen, koche mit Spiritus, heize mit Holz und einer einfachen 300-Watt-Heizung, fahre einen großen Teil meiner Kilometer mit dem Cargo-E-Bike. Es ist das große Glück. Klaus-Peter Müller, Paul Müller. Dankeschön für Ihre Mail. Ich danke allen, die angerufen haben, sich an unserer Diskussion beteiligt haben. Und gerne verweise ich auch nochmal auf das Buch von Lina Jachmann, Einfach leben, und natürlich auf alles, was Dominik Inste so publiziert. Und auf die weiteren Sendungen zum Thema, nämlich bei uns in der Lesart und in der Echtzeit zum Thema Verzicht. Dankeschön.
Dankeschön.